Liebe Gemeinde, wir sind ja nun nach den Ferien wieder zusammen und haben ja die Schulanfänger auch schon hier besonders gewürdigt und freuen uns, dass der Alltag auch in der Gemeinde wieder in allen Gruppen jetzt beginnen kann. Als Gemeinde können wir sicherlich dankbar zurückblicken auf die Ferien, auch wenn das Wetter jetzt dem Namen Sommerferien nicht immer gerecht wurde. Können wir doch dankbar sein, dass die besonderen Aktionen, die wir als Gemeinde hatten, wirklich wettertechnisch bewahrt geblieben sind. Ob das das Zeltlager zu Beginn der Ferien war, ob das in der Mitte der Ferien die Ferienpassaktion war oder ob es auch zuletzt in der vergangenen Woche dann hier der Abschluss der Schatzsucheraktion war mit dem gemeinsamen Grillen. Wir sind wettertechnisch immer bewahrt worden. Und das haben wir auch persönlich als Familie erlebt und ich habe das erlebt bei zwei Hochzeiten, die in diesen Sommerferien stattgefunden haben. Die eine war Ende Juli, die Hochzeit einer Nichte in der ehrwürdigen Basilika St. Margareta in Düsseldorf, die ich als Gast erlebt habe. Und die andere war dann vor zwei Wochen die kirchliche Trauung eines ehemaligen Täuflings von mir aus Stade, die in St. Nikolai in Bützlied stattgefunden hat. Und es war wie so oft, dass beide Paare sich die berühmten Verse über die Liebe aus dem Hohen Lied der Liebe des Neuen Testamentes, also aus dem Kapitel 1. Korinther 13 von Paulus, ausgesucht hatten. So habe ich in Düsseldorf dem katholischen Kollegen zuhören dürfen und in Bützfleth konnte ich selbst ein hohes Lied, einen Lobgesang auf die Liebe anstimmen. Und genau damit möchte ich in dieser heutigen Predigt fortsetzen. Denn es geht auch im Lukas-Evangelium um Liebe, sogar um ganz viel Liebe. Also lasst euch mit Lukas 7 zu ganz viel Liebe einladen. Und ich lese uns einmal die Verse nach der Basisbibel, die für heute angegeben sind, aus Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird dem Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Also, lassen wir uns ein auf diese Geschichte. Eine Geschichte mitten aus dem Leben Jesu. Der Tisch ist gedeckt, Ein Gast wird höflich willkommen geheißen und zu seinem Platz geführt. Man legt sich zu Tisch, wie damals üblich, freut sich auf ein gepflegtes Tischgespräch. Einige hatten sich vielleicht schon Fragen zurechtgelegt, die sie Jesus gerne stellen wollten, von dem man doch so viel Widersprüchliches gehört hatte. Doch dann kommt es ganz anders. Was in Erinnerung bleibt, ist nicht das Essen, nicht das Übliche einer solchen Einladung, sondern eine geradezu unverschämte Störung. Eine Frau betritt den Raum. Und was für eine! Eine, die in der ganzen Stadt bekannt war, als eine, die Gottes Geboten mit Füßen trat. Was hat die denn hier zu suchen? Die Gespräche verstummen. Alle starren auf die Frau. Sie geht zu Jesus, weint herzzerreißend, geht in die Knie, umfasst seine Füße, küsst sie ab, löst ihr Haar, trocknet die Füße damit ab, holt schließlich ein Fläschchen mit Salböl aus ihrer Tasche und balsamiert Jesus die Füße ein. Fassungslos schauen die Leute zu. Was wird Jesus tun? Müsste er seine Füße wegziehen? Die Frau gar rausschmeißen? Wie wird Simon reagieren, der Gastgeber? Kann er dieser Peinlichkeit nicht ein Ende bereiten? Liebe Gemeinde, das ist die erste Überraschung. Jesus schickt diese Frau nicht weg, im Gegenteil. Und Simon, der Gastgeber, eben auch nicht. Er denkt sich seinen Teil, will aber offensichtlich Jesus die Initiative überlassen. Doch machen wir den Test. Wie würdet ihr denn denken? Wie würdet ihr reagieren? Und was würdet ihr erzählen, wenn ihr Zeuge würdet, wie unser Bürgermeister oder euer Pastor in aller Öffentlichkeit von einer stadtbekannten Prostituierten zärtlichst in den Arm genommen, geküsst, gestreichelt würde? Käme das nicht einem Skandal gleich, die entsprechende Maßnahmen erfordern würde? Merken wir, Pharisäer haben bei uns zwar keinen guten Ruf, aber wir sind diesem Mann hier durchaus verwandt. Darum lohnt es sich, genauer hinzuhören, was Jesus zu ihm sagt und dann auch zu dem, was er zu der Frau sagt. Und vor allem daraus für uns die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also zum Ersten, man kann Jesus einladen und ihn doch verpassen. Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast. So ähnlich hatte der Pharisäer Jesus hineingebeten. Wobei er nicht Herr Jesus gesagt hatte, das wäre zu viel des Guten gewesen. Jesus war ein Rabbi, ein durchreisender religiöser Lehrer und es gehörte sich, dass man solche mit Anstand und Höflichkeit bewirtete. Ob er sogar ein Prophet ist, wie manche sagten, das würde sich bei dieser Gelegenheit ja vielleicht herausfinden lassen. Also, Jesus lässt sich einladen. Es ist für ihn keine Frage, dass er zu dem Pharisäer geht, genauso wie zu ganz offensichtlichen Sündern, Zöllnern und Sündern, ihr kennt das. Jesus hat keine Berührungsängste, aber er hat eine klare Vorstellung, wohin er uns führen und was er verändern möchte. Der Pharisäer fühlte sich dieser missratenen Frau hoffnungslos überlegen. Er sieht sich, was Gottes Willen betrifft, auf einem guten Weg. Die Frau, die sieht er ganz weit weg von Gottes Willen. Zwischen ihr und Gott liegen Welten. Er mag damit recht haben, doch das Entscheidende sieht er nicht. Beide Schuldner im Gleichnis können ihre Schulden nicht bezahlen. Sie schuldet 500 Euro, er nur 50. Das wird nicht einfach gleich gemacht, auch nicht bei Gott. Mag also sein, seine Schuld ist kleiner, aber er kann eben auch nicht bezahlen. Er ist eben auch darauf angewiesen, dass er seine Schulden geschenkt bekommt. Gnade vor Recht. Nicht, was wir auf unserem Guthabenkonto haben, macht uns solidarisch, sondern das, was uns fehlt. Vergebung durch Gott. Ich erinnere an dieser Stelle gern noch einmal an den Wochenspruch, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Simon beobachtet Jesus genau, im sicheren Gefühl seiner Anständigkeit. Der jagt die Frau nicht davon, freut sich am Ende noch über ihren Auftritt. Also kann Jesus doch kein Prophet sein, denn sonst wüsste er, was das für eine ist. Und prompt wendet sich Jesus zu ihm hin. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon ist ertappt. Jesus kennt seine Gedanken, als hätte er sie laut ausgesprochen. Also wird er auch diese Frau kennen. Simons Gedankengebäude über Gott beginnt zu wanken. Gott ist wohl anders, als er gedacht hat. Gott sieht ihn, den Pharisäer, als Sünder an. Und sie, die Sünderin, sieht er als Mensch. Simon spricht sich selbst das Urteil, als er aus dem Gleichnis folgert: Wer am meisten vergeben bekommt, wird auch am meisten lieben. Ist er deshalb so kühl? Er hat Jesus höflich begrüßt. Er hat ihn in sein Haus geladen, hat sich an die Standardregeln der Gastfreundschaft gehalten. Aber mehr auch nicht. Das Verhalten der Frau macht seinen Mangel offenbar. Er hat es nicht für nötig befunden, seinem Gast die Füße waschen zu lassen, ihm einen Begrüßungskuss zu geben, ihm das Haupt zu salben, wie man damals ganz besonders wertgeschätzte Gäste willkommen hieß. Es ist erschütternd. Simon hat Jesus in seinem Haus, hat ihn selbst dorthin gebeten, doch seine vermeintliche Selbstgerechtigkeit hindert ihn daran, Jesus wirklich zu begegnen. Er hat sein Bild, wie Jesus, wie Gott zu sein hat. Und er schaut verächtlich auf andere herab, die sündiger sind als er. Dabei merkt er nicht, was Jesus ihm schenken will: Vergebung und ein neues Leben. Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast. Das ist ein schönes Gebet und das nicht nur vor dem Essen. Doch ist es wahr, dass Jesus nicht nur als Gast kommt und wieder geht, sondern als Herr auch Eigentumsrechte geltend macht in unserem Leben? Passen wir doch auf, dass wir Jesus hereinbitten und uns dann nicht selbst durch unseren Hochmut um das bringen, was Jesus uns schenken will. Jesus hat ein Herz für Sünder und mag das Verhältnis der Schuld auf 500 zu 50 betragen oder gar 5000 zu 50. Jesus wird immer die anderen auch zurücklieben zu Gott, ihrem Schöpfer. Das ist die Lektion für Simon und für alle, die so wie er denken. Und damit zum Zweiten. Ich darf vor Jesus echt werden, egal was die anderen denken. Stellen wir uns doch vor, was es dieser Frau an Überwindung gekostet haben wird, in diese hochanständige Männerrunde hineinzuplatzen und Jesus auf ihre Weise zu zeigen, wie dankbar sie ihm ist. Sie tut das so, als wären die anderen gar nicht dabei, lässt sich durch die giftigen Blicke und vielleicht auch gemurmelten Kommentare nicht davon abbringen. Und sie weiß ganz genau, dass sie damit nicht gut ankommt. Doch das ist ihr egal. Ob es vorher schon eine Begegnung mit Jesus gab, wir wissen es nicht. Aber sie muss ergriffen gewesen sein von dieser Liebe, mit der Jesus auch ihr begegnet ist. Davon, dass sie endlich mal einer als Mensch ernst genommen hat und nicht nur als Objekt männlicher Begierden. Jesus hat ihr gezeigt, dass sie für Gott nicht verloren, sondern von ihm eingeladen zur Umkehr und zu einem neuen Leben ist. Diese Botschaft hat die Frau verändert. Und sie muss jetzt einfach Jesus dieses Signal ihrer Dankbarkeit, ihrer Liebe geben. Sie tut es, wie sie es kann und kennt. Und Jesus nimmt das so an, lässt es gelten, verteidigt es gegenüber Simon, freut sich über diese große Liebe. Wenn wir doch unsere Vergleicherei aufgeben könnten, nach der viele andere ja noch viel mehr Sünde getan haben als wir, wenn wir aufhören würden, uns gegenseitig zu bewerten und zu messen. Jesus sagt, mag das Verhältnis 1 zu 3, 1 zu 5 oder gar 1 zu 1000 sein. Alle können nicht bezahlen und brauchen die Vergebung. Und kriegen sie dann auch von Gott, wenn sie ihn nur darum bitten. Wer das erkennt, kann der Liebe Gottes begegnen und stößt dann auf die wirklich entscheidende Frage, die Jesus uns, jedem und jeder, stellt. Hast du mich lieb? Das ist die Lebensfrage in der Nachfolge Jesu. Die Frage lautet nicht, was hast du Gutes getan? Die Frage lautet auch nicht, wie viel Böses hast du schon getan? Und sie lautet schon gar nicht, hast du fromme Gefühle? Die Lebensfrage des Christen lautet, hast du deinen Herrn Jesus lieb? Wenn wir Jesus nicht lieb haben, wenn unser Herz nicht ihm gehört, ist alles andere, ist unser Beten, unser Gutes tun, unser Engagement, unsere frommen Empfindungen und was weiß ich noch alles, schlicht und ergreifend nichts wert. Wir dürfen nie den Blick für das Eigentliche verlieren. Und das Eigentliche ist die Frage, ob wir Jesus lieb haben. Es ist ja nach Corona die Zeit der großen Reformfragen. Das Geld wird weniger, die Mitglieder werden weniger. Was muss sich jetzt ändern? Auch in den Gemeinden wird viel diskutiert, wie wir uns für die Zukunft aufstellen und darstellen müssen. Natürlich ist es wichtig, die Weichen für die Zukunft vernünftig zu stellen. Dennoch ist das hier die Hauptfrage. Hast du Jesus lieb? Davon hängt auch für die Zukunft alles ab. Der Apostel Paulus schreibt, eben in dem berühmten Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, wenn ich prophetische Eingebung hätte und alle himmlischen Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis besäße, wenn ich einen so starken Glauben hätte, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Auf die Liebe kommt alles an. Ich las, dass der ehemalige Papst Josef Ratzinger den Namen Benedikt auch deshalb gewählt hatte, weil ihm ein Ausspruch dieses alten Kirchenlehrers so gut gefiel. Nämlich dieses Wort, das Benedikt zugeschrieben wird, der Liebe zu Christus ist nichts vorzuziehen. Und da muss man sagen, wenn die Liebe so ungeheuer wichtig ist und wir, auch wir Christen, leider viel zu sehr fixiert sind auf andere Dinge. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel von einer Touristengruppe, die sich ein christliches Kloster in Griechenland anschaut. Ein jünger Mönch führt sie herum und erklärt dies und das und bleibt dann vor einer der Christus-Ikonen stehen und sagt, das ist der Herr Jesus, ich habe ihn lieb. Und ihr, habt ihr ihn auch lieb? Die Touristen standen peinlich berührt da. Ihnen blieb förmlich die Spucke weg. So etwas hatte sie in ihrem ganzen Leben noch keiner gefragt. Diese Frage ist doch irgendwie privat, gehört in den ganz persönlichen Bereich, denken wir. Doch Jesus fragt uns das. Es ist die Frage aller Fragen, hast du mich lieb? Was werden wir auf diese Frage antworten? Herr, ich habe dich lieb. Ich lese jeden Morgen in deinem Wort der Bibel, gehe zweimal im Monat in die Bibelstunde und spende ordentlich was für unsere Gemeinde. Herr, ich habe dich lieb. Ich trage den Gemeindebrief aus, bin ein anständiger Mensch und bete jeden Tag. Wenn wir so argumentieren, wenn wir gleichsam unsere Liebesbeweise hervorkehren, dann sind wir vermutlich auf dem Holzweg. Das ist nämlich genau der Weg der Pharisäer. Die Frau weiß, was sie Jesus verdankt, und sie traut sich, ihre Liebe zu zeigen. Wir werden es anders machen, aber wichtig ist, dass wir auch mit solcher Liebe antworten auf die Liebe von Jesus zu uns. Dass wir nicht stumm bleiben und uns auch nicht von anderen zum Verstummen bringen lassen. Hast du mich lieb? Die Frau gibt eine klare Antwort und Jesus stellt sie und ihre Liebe uns als Vorbild hin. Ein weiteres Beispiel, und zwar von Graf Zinzendorf, der ja nicht nur Liederdichter war, sondern auch der Initiator der Losung. Er hat einmal eine lange Zeit vor einem Kreuzigungsgemälde gestanden und die Frage des Gekreuzigten geradezu persönlich gespürt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Der Glaube an Jesus bleibt nicht bei unbestimmten Gedanken und Empfindungen stehen. Es fällt ja auf, dass die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium am Ende offen bleibt. Ob Simon der Pharisäer sich überzeugen ließ von Jesus, das wissen wir nicht. Das Gespräch wird einfach ausgeblendet. Was aus der Frau wurde, erfahren wir auch nicht. Ohne Frage ist sie verändert aus dieser Begegnung mit Jesus herausgegangen. Und sie wird vermutlich dann ihm auch weiter nachgefolgt sein. Am Ende des Predigttextes sprechen die anderen, die auch noch am Tisch lagen, die Frage aus, wer ist dieser Jesus, der sogar Sünden vergeben kann? Auch hier bleibt im Lukas-Evangelium die Antwort zunächst offen. Lukas meint wohl, dass wir uns die Antwort selber geben müssen. Wenn wir für Jesus nur, muss ich mal sagen, Höflichkeiten übrig haben, ist das einfach zu wenig. Laden wir ihn doch in unser Leben ein, werden wir vor ihm echt und ehrlich erkennen, wie viel Vergebung er uns schenken möchte. denn daraus wächst die Liebe. Wer sich über die Maßen geliebt weiß, der kann ebenfalls selbst über alle Maßen lieben. Jesus, seinen Heiland und auch die anderen Menschen, gleich wo die öffentliche Moral sie auf der Sündenskala auch angesiedelt haben mag. Ich wünsche mir, dass ich etwas lernen kann von dieser Frau. Sie liebt viel, weil sie die große Liebe Gottes zu sich erkannt hat. Mit dieser Liebe im Rücken kann ich dann selber auch mutig und echt sein und lieben. Und diese Liebe wird von Jesus ja als ihr Glaube identifiziert. Denn Jesus spricht am Ende dieser Verse ihr zu: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Amen.